oder so. Da hat es schon viele Spaltungen gegeben bei der Frage. Und jetzt wurde teilweise innerhalb von einem Tag zweimal umgestellt, weil man dann eine Strategie hatte und dann kam eine neue Durchführungsverordnung aus Wiesbaden und sagt, nee, das geht auch nicht. Wir hatten am Anfang gedacht, wir können uns vielleicht in kleinen Gruppen zu 10, zu 12 zu Hause treffen und am Livestream teilnehmen. Dann kam, nee, das geht gar nicht. Da sind viel zu viele Leute in den Wohnzimmern. Also, es ist eine spannende Zeit und die ist ja noch nicht rum. Und wir probieren jetzt weiter. Und nehmen das Vorrecht in Anspruch, dass wir Gott überall begegnen können. Das ist dann für den einen ist das eine wichtiger und für den anderen das andere. Für manche ist das, ich sage mal, emotional wichtig, dass das ein sakrales Gebäude ist. Für andere ist das eher blockierend. Die sind viel freier, wenn das eine umgebaute Lagerhalle oder so ist. Oder unter freiem Himmel. Manche haben gesagt, nee, wenn ich da nicht singen kann, dann brauche ich ja nicht kommen. Dann ist ja der ganze Witz weg sozusagen. Und andere sagen, Hauptsache ich sehe ein paar von den Geschwistern. Also es gibt da unterschiedliche Präferenzen, sage ich mal, aber die sind sehr persönlich. Paulus schaut hier zurück auf eine Zeit, die er selber ja erlebt hat, die gerade erst ein paar Jahre her ist für ihn, wo es klar war, es gibt genau einen Ort, wo du Gott begegnen kannst. Und das ist der Tempel in Jerusalem. Und was ist das Haus Gottes? Wo ist das Haus Gottes? Wir haben uns mit dieser Frage eben jetzt neu beschäftigt, aber er kommt da noch aus einer ganz anderen Zeit. Lass uns das vorstellen, dass wir in der Zeit von Jesus und den Aposteln unterwegs sind zu einem der Feste in Jerusalem. Mitten in der Pilgerschar auf dem Weg hinauf zum Tempel. Und wir durchqueren den äußeren Vorhof, den sogenannten Vorhof der Heiden, der ist ziemlich vollgestellt mit Verkaufs- und Wechseltischen. Wir freuen uns darauf, diesen Trubel hinter uns zu lassen. So wie wenn du an irgendeiner Touristenattraktion bist und draußen sind die ganzen Fressbuden und so weiter. Ich will eigentlich da rein. Und wir wollen näher zur Gegenwart Gottes kommen. Aber bevor wir da ankommen, werden wir jäh gestoppt. Wir stehen an einem Zaun. Der ist etwa so 1,50 Meter hoch. Und da gibt es zwar Durchgänge, da kann man da rein, aber bei jedem Durchgang steht ein schweres Schild aus Kalkstein. Man hat so ein Schild 1871 in der Nähe des Tempelplatzes gefunden in Jerusalem. Das war 56 Zentimeter hoch, 86 breit, 37 Zentimeter dick. Das war nicht so ein Plakat, was man mal eben mal abreißt. Ja? Fast ein Würfel. Und da drauf stand, kein Fremder darf den Bereich innerhalb der Schranke, also dieses Zauns, und der Umzäunung um das Heiligtum betreten. Für Fremde ist der Zutritt hier verboten. Wer aber dabei ergriffen wurde, wird an sich selbst schuldig sein für den darauf folgenden Tod. Also, mit anderen Worten, Durchgang bei Todesstrafe verboten. Der Weg in die Nähe Gottes ist versperrt. Wir durften uns jetzt nicht treffen aus Angst auch um das Leben oder weil wir Menschen schützen wollten vielmehr. Vielleicht ist das eine sehr schwache Parallele. Hier war es verboten bei Todesstrafe und es ging eben nicht so, dass das, na, da kann ich halt zu Hause Gottesdienst feiern, sondern ich kann diesem Gott nicht begegnen. Denn der Ort der Begegnung ist für mich völlig unerreichbar. Wenn du kein Jude bist. Wir lesen das Alte Testament, wir lesen die Pilgerpsalmen, kommt, lasst uns ziehen, hinauf zum Hause unseres Herrn, als wenn die uns gelten. Und zumindest zu der Zeit, wo sie gesungen wurden zum ersten Mal, auch noch zur Zeit von Jesus, war das undenkbar für Barbaren wie vermutlich die meisten von uns. Also, der Gedanke mag für uns wenn wir schon länger mit Jesus unterwegs sein, schon fast gewöhnlich normal klingen, dass wir in Gottes Gegenwart kommen. Naja, die Musik war nicht so gut, da konnte ich nicht so in Gottes Gegenwart kommen. Oder, also sind da so äußere Faktoren. Aber auch für das alte Israel war das eine heikle Angelegenheit. Gehen wir zurück an den Berg. 2. Mose 33, Vers 20, da spricht Gott nicht zu irgendwem, sondern zu Mose. Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Das ist jetzt nicht bei Todesstrafe verboten, sondern die Idee ist, Gott ist so heilig, du kannst da nicht einfach hin und gucken. Das ist so wie ja, in irgendeinem Reaktorraum oder in einem virologischen Labor, um mal gucken, was in dem Glas hier drin ist. Das geht nicht. Das machst du einmal. Jesaja hat eine Vision vom Thronraum Gottes. Wow, wir singen Lobpreislieder, wo wir uns da reinkuscheln in den Thronraum Gottes. Was war die Reaktion von Jesaja? Ich sah den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum, der Saum, also hier, füllte den Tempel. So viel zum Thema, wir bauen ein Haus, in dem Gott dann wohnen kann. Sein Saum füllte den Tempel. Und Jesaja reagiert nicht mit fröhlicher Begeisterung, sondern weh mir, ich vergehe. Erst als Gott ihn von seiner Schuld reinigt, erinnert ihr euch, da kommt der Engel mit einem Stück Kohle vom Altar, glühender Kohle. Erst dann kann Jesaja vor ihm bestehen. Nicht aus sich selbst heraus. Ich bin ja auch nicht perfekt, das weiß Gott doch. Kann ich doch mal kommen. Aber das Erstaunliche dabei ist, Gott sucht von sich aus die Gemeinschaft mit den Menschen. Er sagt nicht einfach, was wollt ihr überhaupt hier, ihr gehört hier gar nicht hin, sondern gerade das ganze Alte Testament, und das setzt sich dann ja fort im Neuen, ist eine Geschichte davon, wie Gott trotz all dem versucht, den Kontakt herzustellen. Und es scheitert dann oft nicht an Gott, sondern an den widerspenstigen Menschen. Also er erträgt Menschen nicht wie so lästiges Ungeziefer, das macht ihr schon wieder hier, sondern er ruft ja den Mose zu sich. Er schließt einen Bund mit dem ganzen Volk. Er schenkt dem Jesaja diese Vision und diese Begegnung. Und er reinigt ihn, damit er in seiner Gegenwart bestehen kann. Er erwählt sich ein Volk, damit sie bei ihm sind, in Gemeinschaft mit ihm leben und seinen Willen tun. Und 2. Mose 9 spricht er die Berufung dieses Volkes aus, Vers 5 und 6. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Also er macht deutlich, er beruft Israel nicht um ihrer selbst willen, weil die jetzt halt so besonders gut sind. Er sagt auch so nebenbei, übrigens die ganze Erde gehört mir, also nicht nur dieses, nicht so, dass nur dieses eine Volk meins wäre und die anderen mir nicht gehören würden. Aber ich gehe in eine besondere Beziehung mit diesem Volk rein, als Licht für die Nationen. Das ist die Berufung Israels. Also, das kommt uns vielleicht bekannt vor, aber das galt schon damals. Die anderen Völker sollten an diesem Volk sehen, wie großartig der Gott Israels ist. Und es war schon damals der Plan, dass die Nationen, also die nichtjüdischen Völker, dazukommen, um Gott anzubeten. Das war von Anfang an Gottes Plan. Aber es war noch nicht so weit und so lange, wie es noch nicht so weit war, galt das, was wir hier in Epheser 2, Vers 12 gelesen haben. Ihr wart damals von Christus getrennt, ihr wart Fremde, ihr gehörtet nicht zur Gemeinde Israels. Die Zusagen, die Verheißungen, die Gott bei seiner Bundschließung gemacht hatte, galten für euch nicht. Ohne Hoffnung und ohne Gott wart ihr in der Welt. ohne Hoffnung. Also das jüdische Volk lebte aus der Hoffnung. Ihr goldenes Zeitalter sozusagen, das lag immer vor ihnen. Die Propheten haben immer gesagt, schaut nach vorne. Da kommt etwas Neues. Ich will etwas Neues tun. Gedenkt nicht an das Frühere, achtet nicht auf das Vorige. Die Griechen zur Zeit von Paulus, die waren ohne Hoffnung. Ihr goldenes Zeitalter lag hinter ihnen. Findet ihr bei den Klassikern. Also das waren damals noch Zeiten, da haben die Dichter von erzählt, da haben die Sagen von erzählt. So damals, als die Götter noch auf der Erde wandelten. Aber das ist lange her. Keine Hoffnung und kein Gott. Das ist jetzt ironisch, wenn man es mit einer Kultur zu tun hat. Also Ephesus, denkt ihr vielleicht an die Diana, die da überall diese Goldfiguren kaufen konnte und Silber. In dieser Kultur wurden so viele Götter angebetet, aber sie hatten keine Verbindung zum lebendigen Gott. Und als Paulus nach Athen kommt, findet er da diesen Altar, der errichtet wurde, dem unbekannten Gott. Kennt ihr diese Geschichte? Da waren Menschen in Seenot und sie haben ihre Götter angerufen. Und es wurde immer alles, der Sturm wurde immer schlimmer. Und sie wussten nicht ein noch aus. Und irgendwann haben sie einen ziemlich raffinierten Schachzug gewählt, mitten in dieser Notsituation. Haben gesagt, wenn es da noch einen Gott gibt, den wir noch gar nicht kennen, bitte hilf uns jetzt. Und die See wurde ruhig und sie überlebten diese notvolle Situation. Und sie wussten gar nicht, bei wem sie sich bedanken sollten. Und bauten einen Altar dem unbekannten Gott. So wie eine Plakette aufhängst, so dem unbekannten Spender, der uns x-tausend Euro vermacht hat. Es gab keinen, aber so, wenn es so wäre. Ja. Und Paulus findet dann diesen Altar und predigt dann darüber. Und sagt, jetzt kann ich euch mal diesen Gott vorstellen. Ihr wart ohne Gott in der Welt und ohne Hoffnung. Und ein paar Verse vorher, das hatten wir letzte Woche gesehen, spricht er sogar davon, dass wir tot waren in unseren Sünden. Aber natürlich bleibt Paulus da nicht stehen. Aber Gott, hatten wir letztes Mal gesehen, aber Gott ist reich an Erbarmen. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt. Er hat uns mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns mit Christus vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm in himmlischer Herrschaft eingesetzt. Aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Christus hat die Beziehung zu Gott möglich gemacht. Für Juden und für Heiden. Ihr Menschen, Vers 18, durch ihn dürfen wir beide, Juden und Nichtjuden, in einem Geist vor Gott den Vater treten. Der Weg ist frei. Und deshalb haben wir Frieden. Christus ist es, Vers 14, der uns allen den Frieden gebracht hat. Oder in einer anderen Übersetzung, er, Christus, ist unser Friede. Und in Römer 5, Vers 1 sagt Paulus, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir was? Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Diesen Frieden bietet Christus an, bietet Gott dir in Christus an. Und das ist die erste Frage. Hast du diesen Frieden empfangen? Er ist bereit für dich. Er geht nicht durch, sagt, nimm mal die Maske ab. Ach, du bist das. Nein, dann für dich nicht. Sondern dieser Frieden ist für jeden bereit. Er lädt dich ein in diese Verbindung mit ihm, in diese Gemeinschaft mit ihm. Und dann geht es weiter. Kleiner Preview in Kapitel 3, da werden wir dann demnächst hinkommen, ab übernächster Woche. Da spricht Paulus von seinem Auftrag und er sieht einen Kern in seiner Botschaft, etwas, was ihm besonders wichtig ist. Durch Offenbarung hat er mir, das ist 3 Vers 3, hat er mir das Geheimnis enthüllt, von dem ich soeben schon in Kürze gesprochen habe. Wenn dieser Brief bei euch vorgelesen wird, könnt ihr aus ihm entnehmen, welch tiefe Einsicht Gott mir geschenkt hat. Einsicht in den geheimnisvollen Plan, den er mit Christus verfolgt. Alle sind schon gespannt, ja, was kommt jetzt? Frühere Generation kannten dieses Geheimnis noch nicht, aber jetzt hat Gott es seinen Aposteln und Propheten durch seinen Geist enthüllt. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Was ist das Geheimnis? Ist das, dass wir aus Gnade errettet sind? Dass Jesus der Sohn Gottes ist? Nämlich, Vers 6, dies ist das Geheimnis. Durch Jesus Christus bekommen die nichtjüdischen Völker Anteil am Heil, sind ein Teil am Leib von Christus, sind mitgemeint bei den Zusagen, die seiner Gemeinde gelten. Dies wird öffentlich bekannt gemacht durch die gute Nachricht. In Vers 8, gerade mir, dem Geringsten von allen, die er in sein heiliges Volk berief, hat er diesen Auftrag anvertraut, den anderen Völkern die gute Nachricht von dem unergründlichen Reichtum zu bringen, der uns durch Christus geschenkt wird. Ich sollte für alle ans Licht bringen, wie Gott seinen verborgenen Plan verwirklicht. Er, der alles geschaffen hat, hat diesen Plan vor aller Zeit gefasst und als sein Geheimnis bewahrt. Christus bildet sich einen neuen Leib mit Menschen aus Juden und aus Nichtjuden. Die Nichtjuden, die sogenannten Heiden, sind Miterben, sind mit als Erben eingesetzt, obwohl sie eigentlich gar nicht zur Familie gehörten. Sie können und sie sollen den unerforschlichen Reichtum von Christus erfahren. Und es geht weiter, durch die einige Gemeinde aus Juden und Heiden wird den Mächten und Gewalten in der himmlischen Welt, also der unsichtbaren Welt, Gottes Weisheit in ihrem ganzen Reichtum bekannt. Also was ist hier passiert? Christus hat den Zaun abgebrochen. Diese Sandsteinwürfel mit den Aufschriften weggeräumt, die sind fürs Museum. Und die Heiden, die Nichtjuden, wir sind jetzt nicht nur die Trennung von Gott ist aufgehoben, sondern auch die Trennung der Menschen untereinander. Wir haben einen Gott, der Trennungen überwindet, der Zäune und Mauern einreißt. Wir haben das in unserer jüngsten Geschichte auf wunderbare Weise erlebt in Deutschland. Wie Grenzen, Mauern überwunden werden können. Und doch, die Kirchengeschichte ist auch wie auch die ganze Menschheitsgeschichte, aber ich spreche jetzt über die Gemeinde Jesu, ist eine traurige Geschichte von Mauern und Trennung. Und das ging schon sehr früh los. In den ersten Jahrzehnten und Jahrhunderten kam es zur Trennung von Judenchristen und Heidenchristen. Am Anfang war die Frage noch, dürfen denn die Heiden auch dabei sein? Das war ja die theologische Frage, mit der Paulus sich beschäftigt. Haben die denn Zugang? Und müssen die sich erst beschneiden lassen? Müssen die erst Juden werden? Müssen die Speisegesetze halten? Und so weiter und so fort. Und dann dreht sich das ziemlich schnell, in dem Maß, wie das Christentum sich ausbreitet und die Judenchristen eine Minderheit werden. Plötzlich werden die an den Rand gedrängt. Und das hat jahrtausende lange schreckliche Konsequenzen. Es wurde dann theologisch gelehrt, dass die Kirche, und gemeint war jetzt die heidenchristliche Kirche, die Juden ersetzt hätte, abgelöst hätte als auserwähltes Volk. Und die wären raus aus der Nummer. Und dann liest man Paulus, und er spricht gerade von diesem Geheimnis der Kirche, die eben eins ist aus Juden und Nichtjuden. Das war gerade der Punkt. Und übrigens Paulus und Jesus und Petrus und alle waren natürlich selber Juden. Und Paulus spricht davon, dass die Heidenchristen so wie wilde Zweige in den Ölbaum eingepfropft werden. Das macht man, eigentlich macht man das umgekehrt, dass man edle Zweige in den wilden Baum einpfropft. Aber er sagt, hier hat Gott das andersrum gemacht. Ihr dürft auch dazugehören. Was für ein Geschenk. Und dann haben die sich breit gemacht. Er sagt so, ihr könnt jetzt übrigens wegbleiben. Und das hat sich durch viele Wendungen durch die Geschichte gezogen. Und wenn heute manche kirchliche Leitungsgremien sagen, nein, Juden dürfen wir das Evangelium nicht sagen, dann meinen die das nicht antisemitisch, dann meinen die es gut, sagen ja, die gehören doch schon irgendwie zum Volk Gottes, aber sie enthalten ihnen dann gerade dieses Evangelium vor, dieses Geheimnis Christi, von dem Paulus hier spricht. Das ist eigentlich absurd, wenn man das in dieser Geschichte geht. es auf Kirchentagen Foren gibt, wo jede und jede auch nur denkbare und auch nicht denkbare Gruppe sich präsentieren darf, aber nicht messianische Juden, also Juden, die sich heute zu Jesus bekennen, als dem Messias. Aber es ging weiter über diese erste Spaltung hinaus mit zahlreichen Kirchenspaltungen und die vielen, die es da gab, die will ich, das wäre ja abendfüllend, aber es gab auch immer wieder rassistische Trennungen und die finde ich jetzt hier besonders wichtig anzuschauen. Die Apartheid, die Rassentrennung in Südafrika nahm ihren Ausgang in der reformierten Kirche. Das war ein Schock für mich, als ich das erste Mal gehört habe. Die weißen Christen wollten mit den Schwarzen nicht gemeinsam Abendmahl feiern. Da hat die Kirche gesagt, naja, okay, dann machen wir das halt getrennt, bevor die Leute gar nicht mehr in die Kirche kommen oder so. 1857 wurden die Kirchen getrennt. Mit, aus meiner Sicht, recht willkürlich ausgewählten Bibelzitaten untermauert oder eher dekoriert. Und der Rest der Geschichte, den kennt ihr. Aber auch in den USA haben sich unter der Rassentrennung völlig getrennte Kirchen gebildet. Martin Luther King hat vor ein bisschen über 50 Jahren beklagt, 11 Uhr morgens am Sonntag sei the most segregated hour in America, also die am stärksten getrennte Stunde im christlichen Amerika. Es sind erst ein paar Jahre hier, dass die größte evangelische Kirche in Amerika, die Southern Baptist, ihren ersten schwarzen Präsidenten gewählt haben. War jahrzehntelang undenkbar. Und auch in Deutschland sehen wir, dass in Schulen, in Sportvereinen, in den Nachbarschaften vielfach viel mehr Vielfalt gelebt wird als in den christlichen Gemeinden, die oft ziemlich stark sortiert sind nach sozialem Stand, Bildungsstand, Herkunft etc. Und da sind afrikanische und chinesische und persische Gemeinden entstanden, über die ich mich von Herzen freue, aber wo ich auch darüber trauere, dass diese Geschwister oft keinen Zugang gefunden haben zu den bestehenden Gemeinden. Oder ihnen signalisiert wird, okay, wenn du erstmal genauso geworden bist wie wir, dann total 100% assimiliert, dann kannst du hier wohl mitmachen. Und es gibt oft wenig Berührungspunkte. Und was sagt Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist? Christus ist es, der uns allen den Frieden gebracht und Juden und Nichtjuden zu einem einzigen Volk verbunden hat. Ich habe sogar Wachhunde in dieser Kirche, das ist ja auch nicht so gedacht. Er hat die Mauer eingerissen, die die beiden trennte und zu Feinden machte. Denn durch sein Sterben hat er das jüdische Gesetz mit seinen zur Trennung führenden Vorschriften beseitigt. So hat er Frieden gestiftet. Er hat die getrennten Teile der Menschheit mit sich verbunden und daraus den einen neuen Menschen geschaffen. Durch seinen Tod am Kreuz hat er die beiden als in einem Leib der Gemeinde Vereinigte zur Aussöhnung mit Gott gebracht. In seiner Person, durch seinen Tod, hat er alle Feindschaft für immer getötet. Christus hat sich ein neues Volk erworben, das aus allen Menschen besteht, die ihm folgen. Egal ob Mann oder Frau, ob arm oder reich, ob Jude oder Hindu oder säkularer Postmoderner, ob Palästinenser oder Israeli, ob rechts oder links, freakig oder spießig, alt oder jung. Ihr seid allesamt einer in Christus, sagt Paulus in Galater 3. Christus hat den Zaun abgebrochen. Er hat aus beiden einen neuen Menschen geschaffen. Die gläubigen Juden und die gläubigen Nichtjuden bildeten zuerst zusammen die erste Kirche, die die alten Verheißungen weitertrug. Das Bundesvolk wurde nicht ersetzt durch ein anderes Volk, sondern erweitert zu einem universalen, weltweiten Heilsvolk, zu dem wir heute gehören dürfen, zu dem du heute gehören darfst. Und ja, es gibt immer noch Trennung und Spaltung. Aber wir dürfen auch erleben, und das ist die andere Seite, dass es durch den Geist Gottes Versöhnung gibt zwischen Juden und Palästinensern, zwischen Schwarzen und Weißen, zwischen Indern verschiedener Kasten, zwischen Deutschen und all ihren Nachbarn. Was für ein Wunder nach all dem, was Deutschland seinen Nachbarn angetan hat. Und es ist die Kraft des Evangeliums, die das möglich macht. Und das fängt im Kleinen an, dass wir eine Gemeinde sind, wo so unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Sei es die ethnische, kulturelle Herkunft, sei es der soziale Stand, sei es das Alter, sei es viele andere Dinge. Da kam jemand zu uns und sagte, ja, das Gute hier ist, ich muss mich an niemanden anpassen. Ich habe mich umgeguckt und habe gedacht, ja, an wen auch? Also jeder ist anders, ne? An wen willst du dich anpassen? Das ist nicht einfach ein nettes Multikulti-Projekt. Der Pastor halt irgendwie eine englischsprachige Frau hat oder so. Sondern das ist die Kraft des Evangeliums. Und das ist das Geheimnis Christi, von dem Paulus spricht, was wir hier ein bisschen schon erleben dürfen. Und wir müssen dabei verstehen, Paulus formuliert hier keinen Appell. Er sagt nicht, wäre das nicht schön. Oder so sollte es aber eigentlich sein. Oder I have a dream. Sondern er sagt, so ist es. Das hat Christus getan. Okay, I have a dream. Mein Traum ist, dass wir endlich die sind, die werden, die wir schon lange sind. Das ist manchmal ein weiter Weg. Ne? Aber das hat Christus schon getan. Und dann ist die Frage für uns, wie leben wir das? Wie gestalten wir diese Einheit? Also ich kann nicht zu meinem Bruder sagen, meine Liebe zu dir ist in Christus begründet und eine geistliche Realität, aber die ist so geistlich, dass du leider nichts davon siehst. Und ich behandle dich wie den letzten Menschen. Ja, das merken wir so im normal zwischenmenschlichen, merken wir, dass das irgendwie nicht funktioniert. Bei diesem Thema ist man relativ schnell dabei, dass man sagt, ah ja, das ist ja theologisch alles klar, aber praktisch funktioniert das nicht, die wollen ja auch gar nicht zusammen und da machen wir halt unsere getrennten Gemeinden. Und ich sehe das nicht als eine gangbare Option für die Langstrecke an. Und wir müssen uns ein paar Fragen stellen und dann bin ich auch durch. Die erste Frage, womit identifiziere ich mich? Also, das ist die Frage nach Identität. Wer bin ich? Vers 19 werden wir nächstes Mal sehen. Wir waren ohne Bürgerrecht, aber jetzt sind wir Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das ist der nächste Vers hier in Kapitel 2. Das heißt, wer bin ich? Diese Frage wird am tiefsten beantwortet dadurch, dass ich zu Christus gehöre. Das bin ich. Und dann bin ich übrigens verbunden mit allen anderen, die zu Christus gehören. Und wenn es eine Loyalität gibt in meinem Leben, die höher ist als die Loyalität zu Christus, sei es zu meiner Familie, sei es zu meiner Nation, sei es zu meiner sozialen Gruppe, meinem Bildungsstand, was auch immer, oder auch meiner spezifischen Gemeindezugehörigkeit, ich habe es schon öfter gesagt, aber dann muss ich Buße tun und umkehren zu Christus und dann auch umkehren zu den Brüdern und Schwestern. Andere Frage, merke ich, dass in meinem Herzen ein Zaun ist? Widerstände, Vorurteile gegen bestimmte Gruppen, gegen einzelne Geschwister vielleicht auch. Dann ist das wieder was, womit ich zum Kreuz kommen kann und sollte. Und Jesus ist der, der mich befreit, der die Zäune einreißt. Und vielleicht ist das jetzt schwieriger, vielleicht ist es im Moment auch leichter. Mit wem muss ich ganz neu die Gemeinschaft suchen, wo es mir nicht so leicht fällt? Ja, nicht gleich, du musst dem nicht gleich um den Hals fallen, sage ich an der Stelle gerne. Heute sage ich, du darfst dem gar nicht um den Hals fallen, wenn du nicht mit ihm zusammen wohnst. Aber das macht es ja vielleicht leichter. Du kannst ihn anrufen. Ja, wir haben eine neue Gemeindeliste draußen. Da hatte ich ja schon gesagt, ruf doch mal jemand an, mit dem du lange nicht geredet hast. Oder vielleicht noch nie. Der Zaun ist abgebrochen. Die Mauer ist weg. Der Weg ist frei. Und wir sind doppelt eingeladen. Komm zum Vater durch Christus, denn er ist unser Friede. Und komm zu den Brüdern und Schwestern. Amen. Jesus, wir danken dir, dass du uns eins machst. Wir danken dir, dass wir eins sind in dir, egal wer wir sind, egal wo wir herkommen. Egal, was unsere Geschichte ist. Wir sind verbunden in dir. Dir sei die Ehre. Amen.